Ich möchte auch von meiner Seite an jeden heute Morgen ganz herzlich begrüßen. Und ich hoffe, dass wir jetzt einfach ablenkungsfrei unseren Blick auf Gott richten können, dass wir hören können, was er uns zu sagen hat. Hinter unserem Haus haben wir ein kleines Stückchen Garten. Und da ist auch ein bisschen Rasenfläche mit dabei. Und meistens bin ich mit dem Rasen eigentlich ganz zufrieden. Nur manchmal, dann sehe ich, dass der Spitzwegerich blüht oder dass der Klee sich ausbreitet. Und dann fällt mir das Unkraut auf, das zwischen dem Rasen ist. Und plötzlich bin ich unzufrieden mit meinem Rasen. Ich fange also an, Unkraut zu jäten. Und während ich auf dem Boden bin, bekomme ich den Eindruck, dass mein Rasen eigentlich nur aus Unkraut besteht. Nachdem ich mich dann einige Zeit abgemüht habe, ich wieder aufstehe und den Rasen aus etwas Entfernung betrachte, sehe ich doch ein anderes Bild. Das Unkraut ist eigentlich die Ausnahme. Und es hat sich jetzt schon immer wieder wiederholt, dass ich diesen Eindruck hatte. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es bei der Beurteilung von dieser Fläche ganz wesentlich darauf ankommt, wo ich meinen Blickpunkt setze, welchen Blickwinkel ich habe. Wenn ich den Blick weite, dann bekomme ich wieder ein richtiges Bild von dem Zustand der Fläche. Und so ähnlich war es auch in dem Abschnitt, der uns in der Einleitung gelesen wurde. 2. Könige 6. Elisa befindet sich hier gemeinsam mit seinem Diener in der Stadt Dothan. Es ist früh am Morgen. Die Stadt schläft noch, aber der Diener steht früh auf. Und leise geht er hinaus, um seinen Herrn nicht zu wecken. Und so wie wir das lesen, war alles friedlich und still. Und er lässt seinen Blick über die Ebene und die Berge schweifen, die die Stadt umgeben. Und dann plötzlich zuckt er zusammen, denn er sieht jetzt, dass die Stadt umzingelt ist. Rings um die Stadt steht ein Heer mit Pferden, mit Wagen, mit einem ganzen Kriegsheer, viele Soldaten. Und wir lesen, dass die des Nachts angerückt sind, dass sie nachts sich um die Stadt herum aufgestellt haben. Und wir lesen, dass der Diener von Elisa schnell wieder reinläuft, dass er angsterfüllt ist. Und aus seiner Aussage hören wir Ratlosigkeit. O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Und lasst uns nun von Vers 16 und 17 weiterlesen. Er, also Elisa, sagte: Fürchte dich nicht, denn die bei uns sind, sind zahlreicher als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete: Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, so dass er sah, und sieh, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Die Reaktion von Elisa stand im krassen Gegensatz zur Reaktion seines Dieners. Trotzdem, dass sie von einem feindlichen Heer umzingelt waren, ist Elisa ganz, ganz still. Er hat eine feste Zuversicht. Fürchte dich nicht, denn die, die bei uns sind, sind zahlreicher als die, die bei ihnen sind. Welche Ruhe und welcher Friede ist damit verbunden? Und ich möchte hier ausdrücklich betonen, es war nicht naiv von Elisa. Die Gefahr war real. Sie waren wirklich umringt von der feindlichen Armee. Jederzeit hätte die Armee zum Angriff ansetzen können. Und Elisa hat diese Bedrohung auch wahrgenommen. Aber Elisa hat noch mehr gesehen. Er hat nämlich die göttliche Armee gesehen, die sein Diener nicht wahrgenommen hat, nicht wahrnehmen konnte. Und deshalb hat Elisa sich nicht gefürchtet. Er konnte hier ganz ruhig sein. Und Elisa bittet, er bittet Gott: Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Und Gott erhört dieses Gebet. Und dann sieht auch sein Diener die Armee Gottes, feurige Reiter und Wagen auf dem Berg. Ich habe mich gefragt, wem gleichen wir? Es ist, als ob der Fokus heute ganz ähnlich von dem vom Diener ist. Die Berichterstattung der Medien fokussiert sich nur auf gewisse Brandherde. Wir hören viele schlechte Nachrichten. Und je mehr wir uns darauf einlassen und dem nicht entgegensteuern, desto mehr wird auch unser Blick in diese Richtung gehen. Wir denken über die Dinge nach, wir unterhalten uns darüber und diese negative Denkweise nimmt immer mehr Platz bei uns ein. Und dadurch trübt sich unser Blick. Unzufriedenheit, Undankbarkeit machen sich breit. Und wir sehen nur noch in eine Richtung. Wir sehen nur noch auf die irdische Welt. Und was folgt daraus? Unser Glaube, unsere Hoffnung, sie schwinden. Wir verlieren den Blick auf unseren allmächtigen Gott. Genau wie bei dem Diener von Elisa entsteht dadurch das Gefühl von Machtlosigkeit, von Unzufriedenheit, von Angst, von Panik. Und wir verzagen und fragen uns, oh weh, was sollen wir tun? An dieser Stelle war auch Mose mit dem Volk. Wir lesen es in 4. Mose, Kapitel 13. Gott hatte ihm den Auftrag gegeben, 12 Kundschafter ins Land Kanaan zu senden. Alle 12 haben das gleiche Land erkundet. Und doch haben sie ganz unterschiedliche Dinge gesehen. Wir lesen 4. Mose, Kapitel 13, Vers 27 bis 33. Und sie erzählten ihm, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über, und das hier ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Enaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Land des Südens, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegen Mose und sagte, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, dann können wir es gewiss überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, unter den Kindern Israel ein böses Gerücht und sagten, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Einwohner frisst, und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Enaks Söhne von den Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. 12 Männer, 2 verschiedene Meinungen. 10 Kundschafter haben ihr Augenmerk auf das starke Volk, die befestigten Städte und die Riesen gerichtet. Und das ist nicht falsch, denn es war tatsächlich eine bestehende Herausforderung, vor der sie standen. Hindernisse, es waren Gefahren da. Das stand ihnen bevor. Sie standen vor keiner leichten Aufgabe. Ganz im Gegenteil, es lag eine schwere Zeit vor ihnen. Viele Kämpfe mussten gekämpft werden. Viele Hindernisse mussten überwunden werden. Alleine, wenn wir an die Stadtmauern denken. Was hat dieser Blick mit sich gebracht? Diese 10 Kundschafter, sie hatten keine Hoffnung. Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark, haben sie gesagt. Und wir sehen in dem nächsten Kapitel, dass es einen Einfluss hatte auf das Volk. Das Volk war entmutigt. Lasst uns das lesen, Kapitel 14, die ersten 4 Verse. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Alle Kinder Israel murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, ach, dass wir in Ägypten gestorben wären oder noch sterben in dieser Wüste. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen und unseren Frauen und unseren Kindern ein Raub werden? Ist es für uns nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sagte zu dem anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Genau wie bei dem Diener von Elisa macht sich hier Hoffnungslosigkeit breit. Das Volk ist verzagt, weil es die Übermacht des Feindes sieht. Und dabei verlieren sie Gott aus den Augen. Sie sehen nicht mehr die starke Hand Gottes, die sie aus Ägypten befreit hat, die Plagen gesandt hat mit dem geteilten Roten Meer, seiner Versorgung des großen Volks mit Manna, mit Wachteln, die ganze Zeit über, die sie schon in der Wüste waren. Er hat ihnen zu trinken gegeben Er hat ihnen das vor ihnen liegende Land verheißen. All das war weg. All das war nicht mehr präsent. Stattdessen haben sie nur noch die vor ihnen liegende Schwierigkeit gesehen. Und das ging so weit, dass sie sogar bereit waren, nach Ägypten zurückzugehen. Dann lasst uns noch die Verse 6 bis 9 lesen. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel: Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Fallt nur nicht vom Herrn ab und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie wie Brot fressen. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Soweit kann es kommen. Sie waren bereit, Gott den Rücken zu kehren und zurück in die Sünde zu gehen. Und Josua und Kaleb sind die beiden, die die Ausnahme darstellen. Sie waren ebenfalls als Kundschafter mit dabei. Sie haben das gleiche Land unter denselben Voraussetzungen gesehen. Aber sie haben Gott nicht vergessen. Und sie geben das so an das Volk weiter und versuchen, sie zu ermutigen. Wie ist es bei uns? Was sehen wir? Wir leben in einer Zeit, wie sie in 2. Timotheus beschrieben ist. 2. Timotheus 3, Vers 2 bis 5. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, von Vers 2. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam, wild, das Gute hassend. Verräter, unbedacht, überheblich, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie haben den Schein eines gottesfürchtigen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Vieles in dieser Aufzählung, oder sogar alles, können wir bejahen. Wir sind dem Ende der Zeit näher als alle anderen vor uns. Ja, wir haben Probleme. Ja, wir stehen vor Herausforderungen. Ja, der Teufel hat viele Helfer und er ist stark. Aber Paulus schreibt hier noch mehr. Sie haben den Schein eines gottesfürchtigen Lebens, aber seine Kraft verleugnen sie. Wenn wir unseren Fokus nur auf die Probleme, nur auf die Herausforderungen, nur auf die Gefahren und die Übermacht des Teufels und seiner Helfer setzen und diese ungewisse Zukunft legen, verleugnen wir damit nicht die Kraft Gottes, indem wir sie nicht beachten? Genau wie damals bei den 10 Kundschaftern. Und schließlich geht es weiter. Es geht weiter auf das ganze Volk. Genau wie der Diener von Elisa. Und deshalb wollen wir aufpassen. Wem oder was schenke ich die Aufmerksamkeit? Denn Gott hat sich nicht verändert. Er bleibt immer der gleiche. Gott hat auch heute noch das Weltgeschehen in seiner Hand. Daran hat sich nichts geändert. Wenn wir uns die Herausforderungen unserer Zeit bzw. die Herausforderungen der Zukunft anschauen, müssen wir auch die Vergangenheit betrachten. Schauen wir mal 100 Jahre zurück. 2 Weltkriege innerhalb kurzer Zeit. Menschen wurden verhaftet, gefoltert, ermordet, ausgeraubt, vergewaltigt, verschleppt. Menschen wurden aufgrund ihres Glaubens verfolgt. Millionen von Menschen sind zu Tode gekommen. Es schien, als ob das Ende der Welt gekommen wäre. Es war eine grausame Zeit. Gehen wir noch weiter zurück in der Geschichte. Das Mittelalter, eine Zeit absoluter Dunkelheit. Überall war die Ungerechtigkeit. Ganz offen und unverschleiert haben sich die Könige, Grafen und Landvögte am Besitz der Bauern bedient. Gewalt und Unterdrückung waren an der Tagesordnung. Es fanden regelmäßig Saufgelage statt. Eine gottlose Zeit, in der die Bibel verdreht wurde. Die Menschen wurden in die Verblendung geführt. Zu diesem Zeitpunkt war Jesus ja schon da. Das Opfer war bereits vollbracht. Die Gnade war da. Das alles hat man den Menschen vorenthalten. Eine grausame Tatsache. Gehen wir noch weiter zurück. Zur Zeit des Römischen Reichs hat es viel Ungerechtigkeit gegeben. Aber das Schlimmste war, dass in dieser Zeit der Sohn Gottes auf der Erde war. Und er wurde nicht erkannt. Oder besser gesagt, die Menschen wollten ihn nicht erkennen. Sie wollten ihn nicht sehen. Deshalb hat er offene Ablehnung, Hass und Verfolgung erfahren, bis hin zur Hinrichtung am Kreuz. Was haben diese Ereignisse gemeinsam? Es gab aus menschlicher Sicht keine Aussicht auf Verbesserung. Das Ende schien jeweils erreicht. Aber es gab einen Ausweg. Und diesen Ausweg hat uns Petrus so zusammengefasst: So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Apostelgeschichte 3, Vers 19. Und wisst ihr, darin liegt das Geheimnis. Wir brauchen Gott. Wir brauchen Jesus. Und wenn wir unseren Blick zu Jesus wenden, dann erkennen wir den Ausweg. Immer wenn sich Menschen zu Gott wenden, dann kommt eine Zeit der Erquickung. Gott kann seinen Segen wieder ausschütten. Und das verändert uns, das verändert unser Leben. Und damit hat es auch eine Auswirkung auf unser Umfeld. Wenn Menschen dadurch angezogen werden und ebenfalls zum Glauben kommen, verändert sich unsere Gesellschaft Stück für Stück. Ist das heute noch möglich? Auf jeden Fall. Die Kraft Gottes ist heute noch die gleiche. Und wir wollen aufpassen, dass wir sie nicht verleugnen, sondern dass wir dankbar dafür sind. So wie es Paulus an die Epheser schreibt und sagt: Gott dem Vater Dank zu jeder Zeit und für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Epheser 5, Vers 20. Wisst ihr, und wofür wir danken können, hängt ganz wesentlich davon ab, was wir sehen. Sehen wir das Gute, den Segen, der von oben herabkommt? Sehen wir die Dinge, die Gott uns geschenkt hat? Sehen wir die Dinge, die uns dankbar machen? In erster Linie die Vergebung unserer Sünde, das Recht, ein Kind des lebendigen Gottes zu sein? Sehen wir, dass wir einen freien Zugang zu Gott haben, sein offenes Ohr für uns da ist und dass seine starke Hand, durch die wir persönlich und auch als Werk in den vergangenen Jahren viel Gutes erlebt haben? Da wurden zum Beispiel 2007 die Jugendbibeltage eingeführt, weil es heute tatsächlich noch junge Menschen gibt, die nach Gott fragen, die bereit sind, ihr Leben entsprechend der Bibel auszurichten. Und die Jugendbibeltage hatten über die ganze Zeit durchgehend einen großen Zulauf. Da war ein Hunger da. Die Jugendlichen sind gekommen, sie kommen auch heute noch. Und die Jugendlichen konnten dort wirklich viel erfahren, sie haben viel gelernt. Und ihr Leben wird dadurch geprägt, ein großer Segen unserer heutigen Zeit. Ein Segen, den wir nicht menschlich herbeischaffen können. Es ist ein Geschenk Gottes. Sehen wir, dass besondere Seminare stattfinden, für Ehen, für Familien, um sie zu stärken, weil dort die Not unserer heutigen Zeit erkannt wurde, weil die Ehen und die Familien vom Feind besonders angegriffen werden. Sind wir dankbar dafür, dass 2015 die Lagerversammlung in Deutschland wieder eingeführt wurde? Das ist eine Zeit der besonderen Erholung, eine Zeit, um geistlich Kraft zu tanken, eine Zeit, um einander zu ermutigen, neu ausgerichtet zu werden auf dem Weg, den wir gemeinsam gehen. Frisch gestärkt können wir so in den Alltag zurückkommen, weil unser Kampf nicht gegen Fürsten und Mächtige dieser Welt geht, sondern gegen die unsichtbare Welt. Sehen wir den Segen? Es genügt nicht nur, den Blick auf die erfreulichen Dinge zu lenken. Es handelt sich hier nicht um Schönmalerei. Es handelt sich nicht um die Kraft des positiven Denkens, um Naivität, sondern wir brauchen einen geänderten Blick. Deshalb hat Elisa auch zu Gott gebetet: Herr, öffne ihm die Augen. Wir müssen geistlich sehen, denn wir stehen im Kampf. Und wisst ihr, in diesem Kampf, da kenne ich auch das Gefühl, diese Wahrnehmung, alleine zu sein, von feindlichen Mächten umringt, in das Gebiet des Teufels einzudringen. Und diese Wahrnehmung, vollkommen unterlegen zu sein, die ist mir auch bekannt. Als ob wir alleine kämpfen gegen eine ganze Armee. Und das ist nicht leicht. Aber hierin liegt nicht das Problem. Denn genau das hat Gott im Alten Testament bewusst in Auftrag gegeben. Wir wissen davon, wie Gideon seine Armee immer mehr und mehr verkleinern musste. Wir lesen davon, dass 22.000 Soldaten zurückgeschickt wurden. Und dann hat er nochmal 9.700 Soldaten nach Hause geschickt, bis er schließlich nur noch mit 300 Kriegern gegen das ganze Heer der Midianiter kämpfen musste. Eine bewusste, zahlenmäßige Unterlegenheit. Und warum? Gott hat gesagt, Richter 7, Vers 2, das Volk, das mit dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hände geben könnte. Israel könnte sich gegen mich rühmen und sagen, meine Hand hat mich errettet. Und da finden wir den Schlüssel, warum Gott es so gesagt hat, damit sich das Volk nicht rühmen konnte. Sie sollten menschlich gesehen keine Chance haben, damit die Kraft Gottes sichtbar wird. Sie konnten nicht auf ihre eigene Kraft bauen. Deshalb ist es von Gott gewollt, dass wir uns unserer menschlichen Unterlegenheit bewusst sind, damit wir nicht auf eigene Kräfte bauen. Und das schickt er nicht, damit wir darin verzagen, den Mut verlieren und nicht kämpfen, sondern damit wir unser Vertrauen nur noch auf Gott setzen. Das hat auch Paulus erfahren. Er schreibt an die Korinther im zweiten Brief, und wenn Sie das lesen, 2. Korinther, Kapitel 1, Verse 8 bis 10. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen, in welche Bedrängnis wir in Asien kamen, sodass wir über die Maßen beschwert waren, über unsere Kräfte, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Ja, bei uns selbst das Urteil des Todes erhalten hatten, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und noch errettet. Auf ihn hoffen wir, er wird uns auch hinfort erretten. Die Sicherheit liegt darin, dass wir auf Gott hoffen. Wir daran glauben, dass er uns errettet. Aber dazu brauchen wir einen klaren Blick auf ihn. Die Herausforderungen sind groß, aber Gott ist größer. Genau wie Elisa gesagt hat, denn die, die bei uns sind, sind zahlreicher als die, die bei ihnen sind, können wir auch sagen, 1. Johannes 4, Vers 4, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Gott ist größer, denn er hat die Macht des Teufels überwunden. Deshalb lasst uns nach oben schauen. Wir kennen alle Hebräer 12, die ersten drei Verse. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Aufsehen zu Jesus, auf ihn achten, damit wir nicht müde werden und den Mut verlieren. Denn was sehen wir bei Jesus? Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir brauchen den Blick auf seine Größe. Wir brauchen den Blick auf seine Allmacht, auf seine Liebe, sein Opfer, seinen Weg mit uns. Mit dem Blick auf Jesus können wir den Herausforderungen begegnen. Da können wir mit breiter Brust in den Kampf gehen, nicht wegen uns, nicht weil wir es können, sondern weil Gott auf unserer Seite ist und wir damit auf der Siegerseite sind. Ist Gott für uns, wer mag gegen uns sein? Und vielleicht hattest du früher diese Zuversicht, aber sie ist mit den Jahren geschwunden. Da lass uns gemeinsam ansehen, wie die Emmaus-Jünger Jesus gesehen bzw. erkannt haben. Die Jünger haben schwer mit der Enttäuschung gekämpft. Und diese Enttäuschung ging so weit, dass sie nicht länger in Jerusalem geblieben sind, sondern sich auf den Heimweg gemacht haben. Sie haben aufgegeben. Aus ihrer Sicht gab es keine Hoffnung mehr. Sie haben es nicht verstanden, dass Jesus auferstehen wird. Oder zumindest konnten sie es nicht mehr glauben. Und wenn wir ganz ehrlich sind, geht es uns doch manchmal ähnlich, oder? Wir erleben immer wieder Niederlagen. Wir werden durch Menschen enttäuscht. Die Umstände machen uns unzufrieden. Unsere Erwartungen werden von Gott vielleicht nicht so erfüllt, wie wir uns das vorstellen. Und dann ist diese ermutigende Botschaft für uns: Gott hat nicht aufgegeben. Sieh mal, Jesus läuft diesen Jüngern hinterher. Und er erklärt ihnen aus dem Alten Testament heraus die Zusammenhänge, dass die Propheten doch genau diesen Weg für Christus vorausgesagt hatten. Und er holt sie genau an diesem Punkt ab, der ihnen zu schaffen macht, die Zusammenhänge zu verstehen und wieder zu glauben. Deshalb, egal an welchem Punkt du gerade bist, gib nicht auf. Jesus ist da. Er geht dir nach und möchte dir darüber hinweghelfen. Höre ihm zu. Lass dir etwas von ihm sagen. Während Jesus diese Erklärungen durchführt, erkennen sie ihn aber nicht. Obwohl er sie in der Vergangenheit vieles gelehrt hatte, sie also seinen Stil und seine Art kannten, etwas zu erklären. Aber daran haben sie ihn nicht erkannt. Da sie ihn aber genötigt haben, zu bleiben, können wir daraus schließen, dass sie seine Belehrung angenommen haben. Sie haben nicht die Augen darüber verdreht, sondern sie haben sich etwas sagen lassen. Und sie haben neuen Mut und neuen Glauben daraus gezogen. Und sie haben Jesus mit in den Alltag genommen. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Erst beim Essen erkennen sie Jesus, bei einer alltäglichen Situation. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und das brauchen wir. Dass unsere Augen geöffnet werden, indem wir von Jesus hören, indem wir das Gehörte mit in den Alltag nehmen, in unser Leben hinein, und dann erkennen wir ihn. Wir brauchen einen Blick wie Stephanus, während ihm seine Gegner mit hasserfüllten Gesichtern gegenüberstanden, zähneknirschend. Die Ohren haben sie sich zugehalten, damit sie nicht hören, was er sagt, heißt es von ihm, Apostelgeschichte 7. Apostelgeschichte 7, 55 und 56. Erfüllt mit Heiligem Geist blickte er unverwandt zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und sagte: Sieh, ich sehe den Himmel geöffnet und den Menschensohn an Gottes rechter Seite stehen. Stephanus war voll Heiligen Geistes. Das wird hier ausdrücklich erwähnt. Der Heilige Geist ermöglicht ihm diesen Blick zum Himmel. Und Jesus hat über den Heiligen Geist gesagt: Noch eine kleine Weile, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An dem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Johannes 14. Das alles hat Jesus gesagt, als er den Heiligen Geist verheißen hat. Er steht also in direktem Zusammenhang mit dem Heiligen Geist. Und da sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir den Heiligen Geist haben. Johannes 16, Vers 14. Derselbe, also der Heilige Geist, wird mich verherrlichen, denn von meinem wird er es nehmen und euch mitteilen. Hier findet ein Transfer statt. Die göttlichen Gedanken, die Eigenschaften Gottes, der Weg der Erlösung, Gottes Plan mit dieser Welt, all das nimmt der Heilige Geist von Jesus, von dem Vater und vermittelt es uns weiter. Und dadurch wird unser Bild von Jesus und auch von Gott dem Vater immer schärfer, immer detailreicher. Wir erkennen dadurch immer mehr Facetten. Und nun ist die Frage: Wie ist unsere Reaktion? Welche Reaktion bzw. welches Verhalten erwartet Gott von uns, wenn wir mit schwierigen Zukunftsprognosen konfrontiert werden? Möchte er, dass wir uns einigeln? Wir ängstlich zu Hause sind oder in der Gemeinde? Hat er nicht vielmehr gesagt, dass wir uns nicht fürchten sollen? Und in diesem Zusammenhang ist die Berufung Josuas sehr, sehr interessant. Ich möchte uns das kurz aufschlagen, ein paar Verse daraus zitieren. Josua 1, Vers 5. Ich will dich nicht verlassen und will nicht von dir weichen. Vers 6. Sei getrost und unverzagt. Vers 7. Sei nur getrost und ganz unverzagt. Vers 9. Siehe, ich habe dir geboten, getrost und unverzagt zu sein. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Schaut mal, Gott hat Josua viel Mut zugesprochen. Und hat uns Jesus nicht so ziemlich genau das Gleiche gesagt? Und seht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Zu Josua, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Und deshalb sollen wir getrost und unverzagt sein. Er ist bei uns. Wir brauchen nicht ängstlich zu sein. Und Jesus möchte von uns, dass wir unser Licht leuchten lassen. Und es ist wichtig, am Tag wird ja überhaupt gar kein Licht benötigt. Da gibt es die Sonne, die ausreichend Licht gibt. Aber wenn es dunkel wird, wenn es Abend oder wenn es Nacht wird, dann brauchen wir doch das Licht, damit wir etwas sehen können. Erst in der Dunkelheit wird das Licht wertvoll. Erst dort kann es seinen Kreis wirklich erleuchten. Erst hier wird seine Strahlkraft deutlich. Geschwister, deshalb dürfen wir uns nicht einschüchtern lassen von den dunklen Wolken am Horizont. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Wir müssen unseren Glauben stärken, unsere Gotteserkenntnis ausbauen. Wir müssen näher zu Gott kommen, damit wir seinen Willen verstehen, damit wir keine falschen Vorstellungen für unser Leben haben. Wir müssen die Zeit nutzen, um uns zu prüfen, ob wir Jesus wirklich sehen können, ob unser Blick auf ihn ungetrübt ist, dass da kein Schleier dazwischen ist oder sogar eine Mauer unseren Blick auf Jesus versperrt. Was kann so eine Mauer sein? Die Mauer ist die Sünde, die uns von Gott trennt. Dann können wir ihn nicht sehen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Was kann so ein Schleier sein? Falschinformation, falsche Belehrung, ein falsches Gottesbild. Und wir müssen uns prüfen, ob wir den Heiligen Geist haben, ob wir diesen Blick haben. Deshalb die Frage, worauf konzentrieren wir uns? Mit was beschäftigen wir uns und worüber reden wir? Sehen wir die Kraft von Gott? Siehst du seine Stärke? Siehst du seine Allmacht und all die Dinge, die uns dankbar machen? Sehen wir die Kraft des Heiligen Geistes oder sehen wir nur das Unkraut, den Teufel und den Krach, den er veranstaltet? Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und dem Vollender des Glaubens. Lasst uns aufsehen zu Jesus, der größer ist als der, der in der Welt ist. Lasst uns aufsehen zu dem, der die Macht hat, den Teufel zu besiegen. Lasst uns auf den schauen, der einzige Weg zum Vater ist. Lasst uns auf den schauen, der ein vollkommenes Opfer gebracht hat. Lasst uns auf den schauen, der uns liebt. Lasst uns auf den schauen, dem alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist, damit unser Herz und unser Mund ihm zur Ehre gefüllt sind. Herr, öffne uns die Augen, damit wir sehen können. Amen.